Das Thema giftige oder gar tödliche Impfchargen galt bis vor kurzem noch als absolute Verschwörungstheorie. Also, dass es unter den Pfizer-Impfstoffen einzelne Chargen gab, die bei der Verimpfung zu extrem hohen Folgen von Nebenwirkungen, Vergiftungen und teilweise zum direkten Tod führten. Die beiden deutschen Wissenschaftler Professor Dr. Düker und Professor Dr. Matisik, mit denen ich heute ein Interview führe, haben die Daten aus Dänemark ausgewertet und konnten hier ganz klar feststellen und auch statistisch belegen, dass es diese giftigen und tödlichen Impfchargen gab. Wir sprechen da jetzt heute darüber. Wenn Sie etwas zurückgeben wollen, wenn Sie wollen, dass dieses Video an möglichst viele Leute rausgetragen wird, damit hier endlich mal Aufklärung stattfindet, teilen Sie dieses Video, kommentieren Sie dieses Video und geben Sie bitte einen Daumen nach oben. Zu guter Letzt, meine Frontkamera zum Zeitpunkt des Interviews ist leider ausgefallen. Deswegen werden Sie sehen, im Video ist da nur meine Seitenansicht zu sehen. Trotzdem sehen Sie die Aussagen von Professor Düker und Professor Matisik. Viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Ich habe heute Herrn Professor Dr. Gerald Düker und Herrn Professor Dr. Jörg Matisik bei mir im Interview. Ich stelle am besten mal beide vor, bevor wir jetzt gleich ins Gespräch reingehen. Herr Professor Gerald Düker, Sie sind Professor für organische Chemie an der Ruhr-Universität in Bochum. Und Sie, Herr Professor Dr. Jörg Matisik, sind Professor für analytische Chemie an der Universität Leipzig. Sie und drei weitere Wissenschaftler hinterfragen seit über 1,5 Jahren die Qualität und die Sicherheit der Corona-Impfstoffe. Wie kam es dazu, dass Sie sich mit dem Thema beschäftigt haben und wodurch haben sich Ihre Zweifel entwickelt? Erstmal herzlich willkommen an Sie beide.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Hopf. Und wenn ich anfangen darf, Ihre Frage zu beantworten. Im Sommer 2021 bin ich auf ein Warnsignal gestoßen, und zwar über den wöchentlichen Notaufnahmesituationsreport des Robert-Koch-Instituts. Ab Mitte April 2021, also mit Beginn der Massenimpfungen, gab es bei den kardiovaskulären und bei den neurologischen Notfällen, also Herz-Kreislauf und Schlaganfälle, einen deutlichen Anstieg um mehr als 20%. Und es blieb auf diesem hohen Niveau das ganze restliche Jahr über. Wenn man auf der anderen Seite bei den Atemwegsnotfällen nachsah, dann stellte man fest, es gab im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren praktisch keine Unterschiede. Und das halt in dieser Pandemie mit dem Coronavirus, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Also, dies war für mich ein ganz klares Warnsignal. Ab April dieser Anstieg, das verlangt nach einer Erklärung. Aber anstelle eine Erklärung zu geben, hat dann das Robert-Koch-Institut im Laufe des Ende des Jahres erhebliche Veränderungen vorgenommen an der Darstellung dieses wöchentlichen Berichtes. Und spätestens nach der zweiten Veränderung war ein solches Warnsignal nicht mehr direkt auf einen Blick zu erkennen. Aber die Zuhörer können das noch nachkontrollieren. Man kann noch aus dem Herbst bis eben, also in den Dezember hinein, diese wöchentlichen Berichte als PDF sich runterladen. Noch kann man es und kann die dann mal vergleichen mit der Darstellungsform, wie es heute ist.
Okay, ich verstehe. Ja, es ist ja vielmals so, dass jetzt aktuell, wie ich das empfinde, viele Dinge rauskommen, die vorher als völlig absurd dargestellt wurde. Da wurde eben auch jede abweichende Meinung als absurd und Verschwörungstheorie dargestellt. Und wenn man aber am Ende nachschaut, wie Sie schon sagen, sind die Daten ja eigentlich alle von Anfang an verfügbar gewesen.
Es ist ja in Dänemark jüngst eine Studie veröffentlicht worden, die darlegt, dass es erhebliche Qualitätsunterschiede bei den Chargen der BioNTech, also Pfizer-Impfstoffen, bei den Pfizer-Impfstoffen gab. Ich glaube, Pfizer hat diese ja nachher quasi herausgegeben und BioNTech war der Entwickler der Impfstoffe, wenn ich das so richtig wiedergebe. Hierzu wurden auch Grafiken aufgestellt. Wenn wir vielleicht mal auf diese Grafiken eingehen können und Sie können diese bitte kurz erklären. Was wir da ja zum einen haben, ist einmal die Verdachtsfälle von Nebenwirkungen der Impfstoffscharfen in Dänemark.
Ja, wir sehen hier drei Gruppen. Wir sehen hier diese Punkte. Was haben die Wissenschaftler aus Kopenhagen dort gemacht? Die haben getrennt nach den einzelnen Chargennummern zusammengezählt, wie viele Meldungen von Verdachtsfällen hat es gegeben für die einzelnen Chargen und haben das noch hier in Beziehung gesetzt mit wie viele Impfdosen von so einer Charge halt angewendet worden ist. Und wir sehen hier jetzt nun wirklich auf einen Blick, da haben die nun abgetrennt und mit blau gekennzeichnet Chargen, die nicht so häufig verimpft worden sind. Alle bleiben unter 80.000, haben aber bis zu 8.000 Meldungen. Und da sind wir dann so in diesem Bereich, 10 Verimpfungen ergibt eine Meldung eines Verdachtsfalles von einer Impfnebenwirkung oder einem Impfschaden. Also hier die heftigeren Fälle waren ja durchaus im Bereich von 25-30%. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Hätten wir ja von vornherein kaum für möglich gehalten, so etwas. Und dann haben wir die grünen, grün eingefärbten Chargen. Das sind immer noch in der Größenordnung eine Meldung auf 400 Fälle. Im Vergleich zu einer Grippeimpfung ist das sehr, sehr viel. Ja, und dann gibt es noch die gelb eingefärbten Chargen. Die kommen kaum aus dem Grundrauschen heraus.
Ja, so als für mich als Laie wirkt das Ganze auch so, Herr Dr. Matysik.
Vielleicht, um das nochmal deutlicher zu machen, wir haben 9 Chargen. Das sind diese 9 blauen Punkte, die in 5 Aspekten zusammenpassen. Sie wurden zuerst eingesetzt, das haben wir inzwischen erfahren. Dann haben sie mit deutlich am meisten Nebenwirkungen, das ist das Zweite. Das Dritte ist, sie waren am kürzesten auf dem Markt. Als Viertes sind sie alle vom Paul-Ehrlich-Institut geprüft und freigegeben worden. Die gelben übrigens fast alle nicht. Und alle 9 sind auch schon, das ist die 5. Korrelation, im August 2021 in einem Bericht an die EMA, Periodic Safety Update Report, genannt worden als besonders gefährlich. Da wollen wir natürlich wissen, was da los ist und warum
die Gelben nicht freigeben. Wenn ich das als Laie mal ganz kurz, dass ich das besser verstehe. Also mal ganz simpel gesagt, wir sehen ja hier auch bei Nebenwirkungen nach Impfstoffchargen in Dänemark blaue Chargen 1:11. Also quasi jeder 11. hat eine schwere Nebenwirkung gemeldet. Das ist ja für mich jetzt als Laie ist das schon quasi also wie ein besseres russisch Roulette spielen. Ja? 1:11, jeder 11. Das klingt schon sehr, sehr dramatisch. Und jetzt sagen Sie mir gerade, dass gerade die gefährlichen Chargen am ehesten freigegeben wurden, gegenüber den gelben Chargen, wo 1:11.494 steht, und die wurden in mehreren Fällen nicht freigegeben.
Genau, das Paul-Ehrlich-Institut hat die gelben fast alle nicht freigegeben. Wir wissen nicht, ob sie freigegeben wurden und wenn ja, von wem, aber nicht vom Paul-Ehrlich-Institut. Das ist natürlich sehr seltsam und da müssen wir nachfragen und haben noch keine Antwort bekommen.
Ja, also das kann Herr Hopf jeder selber nachprüfen. Es gibt da die staatlichen Stellen, wo verzeichnet ist, welche Impfchargen freigegeben worden sind vom Paul-Ehrlich-Institut. Das Paul-Ehrlich-Institut ist übrigens zuständig für praktisch ganz Europa im Falle von Pfizer-BioNTech. Sie dürfen Natürlich, wenn Sie irgendwo ein anderes Institut in einem anderen Land und dem vertrauen, können Sie sagen, ja, das ist in Ordnung, wir schließen uns dem an. Aber trotzdem hätte dann ja schließlich eine endgültige Freigabe über die erfolgen müssen. Wir haben das den Paul-Ehrlich-Institut gefragt, sogar zweimal schriftlich. Wir haben darauf von denen keine Antwort gekriegt, wie üblich.
Ich meine, das hört man ja immer wieder, dass man bei kritischer Nachfrage keine Antworten bekommt und dass da sofort gemauert wird. Das schafft natürlich weiteres großes Vertrauen. Was ich jetzt von meinem Logikverständnis normalerweise für mich jetzt als einfachen Laien ohne medizinischen Hintergrund, sollten ja eigentlich die ganzen Impfstoffe mit gelben Chargen freigegeben werden, weil sie kaum Nebenwirkungen haben. Und die blauen Chargen sollten auf jeden Fall keine Freigabe erhalten, weil sie eine extrem hohe Rate an Nebenwirkungen oder gar Todesfällen aufweisen. Doch so richtig, oder?
Ja, richtig. Zumindest würde man erwarten, dass wir dann eine Erklärung für die Daten bekommen, wie sie vorliegen.
So, wir können nun, also wir sind nicht in der Erklärungspflicht. In der Erklärungspflicht und in der Erklärungsschuld sind Paul-Ehrlich-Institut und natürlich auch Pfizer-BioNTech. Wir können nur darüber spekulieren, was dahinter steckt. Und das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Information, dass gleich zu Beginn da diese blauen Chargen, also das war Januar, Februar 2021, da könnte man nun sagen, naja, da wurden ja sehr viele vulnerable Personen geimpft, gleich am Anfang, auch medizinisches Personal. Und was auch die Kopenhagener herausgefunden haben, ältere Personen sind gar nicht so häufig dann von diesen Impfnebenwirkungsmeldungen erfasst worden. Die machen bei den blauen Chargen weniger als 30% aus, weniger als 30% der über 70-Jährigen. Deswegen kann man davon ausgehen, dass sehr viele von diesen Meldungen eher von dem wissenschaftlichen Personal halt auch gemacht werden, weil natürlich, die beobachten sich selber selbstverständlich auch, ja. So, und da kann es natürlich eine Entwicklung gegeben haben. Möglicherweise hat es eine zunehmende Tabuisierung dieses Themas gegeben, vielleicht auch eine zunehmende Überlastung, diese vielen Meldungen zu machen, sodass es eine drastische Abnahme gegeben hat. Ein weiterer Faktor, den wir natürlich nicht ausschließen können, wir nehmen den sogar an, dass Veränderungen noch stattgefunden haben bei diesen Chargen, also bewusst weiter experimentiert worden ist, während Chargen schon ausgeliefert wurden. Und welche Hinweise haben wir darauf? Also zuallererst, jeder von den Hörern wird sich bestimmt noch daran erinnern können, dass zu Anfang immer so strikt darauf geachtet werden musste, dass wir hier eine ununterbrochene Kühlkette bei minus 80 Grad Celsius haben. Da ging es doch darum, wie können wir Afrika versorgen, ja, indem wir dort die entsprechenden, also Installationen halt machen. Ja, und irgendwann, ja, im Frühjahr 2021 war davon überhaupt keine Rede. Wahrscheinlich hat also da irgendeine Anpassung stattgefunden. Und jetzt kommt's. Auch Pfizer selber macht keinen Hehl daraus, dass sie noch weiter experimentiert haben. Jeder kann in Nature unter dem Titel, Nature, diese renommierte Zeitschrift, unter dem Titel We flew the aeroplane while we were still building it. Also wir flogen das Flugzeug, während wir es noch bauten. Ja, das ist etwas, was die Forschungs- und Entwicklungschefin von Vaccines, also von diesen Impfstoffen von Pfizer-BioNTech, in diesem Interview gesagt hat. Und das ist also so bedeutend, dass Nature das auch in die Überschrift genommen hat. Wie kann denn das anders interpretiert werden, als dass die da tatsächlich noch weiter experimentiert hatten?
An der Bevölkerung.
Ja.
Das renommierte Wirtschaftsmagazin Science, wir blenden es gerade auch mal ein, hat kürzlich einen Artikel veröffentlicht, in dem eine Verbindung zwischen Autoimmunerkrankungen und den Covid-19-Impfstoffen bestätigt wurde. In den sozialen Medien wiederum hatten viele Menschen schon frühzeitig ihre Erlebnisse geschildert, in denen sie bei ihren Ärzten waren und Symptome eventueller Impfschäden äußerten. Jetzt kennen wir die Situation, oder ich kann das aus vielen persönlichen Erfahrungen wiedergeben. Viele wurden daraufhin von ihren Ärzten belächelt und nicht ernst genommen. Man sagte ihnen teilweise, dies sei nur Einbildung. Das ist die eine Seite der Medaille. Wenn man andererseits betrachtet, welch bürokratischen Aufwand die zumeist überforderten Arztpraxen aufwenden mussten, um die Verdachtsfälle von Nebenwirkungen zu melden, dann verwundert es nicht, dass es viele Ärzte einfach sein ließen, diese Verdachtsfälle und diese Nebenwirkungen auch zu melden, was wiederum ja zu einer weiteren Verfälschung der Statistik führt. Das heißt, alles zusammengenommen, dass die Dunkelziffer eventueller Schäden, Spätfolgen und auch Todesfälle, ich erwähne hier nur mal plötzlich und unerwartet, gerade unter vielen Sportlern und noch jungen Menschen gar nicht mit der Impfung in Verbindung gebracht wurden. Kann man so gesehen überhaupt noch das gesamte Ausmaß der Impfschäden in seiner Größenordnung rekonstruieren?
Vielleicht mache ich eine kurze Bemerkung dazu. Vor dem Bundesverwaltungsgericht ist im letzten Sommer ein Mitarbeiter vom Robert-Koch-Institut befragt worden. Der hatte festgestellt, dass die ganze Abteilung im Robert-Koch-Institut nur ein Dutzend Mitarbeiter beschäftigt. Also da wurde schon klar, dass das viel zu wenig ist. Er wurde auch gefragt, warum das Robert-Koch-Institut seiner gesetzlichen Pflicht, seinem Auftrag nicht nachkommt, Krankenkassendaten abzuschöpfen und zu interpretieren. Die Antwort war, dass sie Softwareprobleme haben. Die sind noch nicht gelöst. Also der leitende Richter des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig hat festgestellt, dass das Robert-Koch-Institut seinen gesetzlichen Auftrag nicht nachkommt. Mhm. Uns ist nicht bekannt, dass die Lage heute besser ist.
Ja.
Gerald.
Ja, ich würde auch gerne, bevor ich Ihre Frage, die Sie gerade gestellt haben, beantworten, noch eine Bemerkung machen. Es ist einfach eine wichtige Feststellung. Also gerade am Anfang, im Januar, Februar, gab es eine Flut von Meldungen von Impfschäden und Impfnebenwirkungen, jedenfalls in Dänemark. Ja, das ist natürlich den Behörden bekannt gewesen. Aber in der Außendarstellung können wir uns doch alle daran erinnern, dass von prominentester Stelle immer wieder gesagt wurde, diese Impfung ist praktisch nebenwirkungsfrei. Ja, das ist jedenfalls das, was dort abgelaufen ist. Diese vielen Meldungen, ja, die wurden verschwiegen und dann ist man in die Massenimpfung reingegangen. Das ist der eigentliche Skandal. Man hätte an der Stelle die Warnsignale ernst nehmen müssen, ja, und entsprechend reagieren. Das ist nicht der Fall.
Also die waren ja da.
Ich erinnere da an Herrn Lauterbach, der doch gesagt hat, ich meine, wenn ich es richtig rekonstruiere, geimpft, genesen oder gestorben. Ich glaube, das war die Meldung damals, wo man sagte, wenn man über diesen Winter gekommen ist, dann ist man entweder geimpft, genesen oder gestorben.
Richtig.
Also mit solch einer Drastik wurde da auch gearbeitet.
Das hat er damals gesagt und jetzt sollte man diese Aussagen mal beleuchten in dem Licht, was wir jetzt hier sehen. Und stellen fest, naja, also mit dem Wahrheitsgehalt ist das da so eine Sache. Ja, so, und natürlich, ich kann mir nicht vorstellen, also hier, dass diese Personen und diese Kontrollstellen, ja, die wussten davon. Und sie haben sich entschieden, man könnte es so formulieren, Teufel mit Beelzebub auszutreiben. Ja, aber noch zu ihrer, Entschuldigung, Jörg?
Die Warnungen waren ja da. Also ich muss nur erinnern an den Vorstand der BKK Provita, Andreas Schöfbeck. Der hat sich an das Paul-Ehrlich-Institut gewandt, gesagt, dass von ihren Versicherten bis Februar 2022 400.000 Arztbesuche wegen Impfproblemen entstanden seien. Heftiges Warnsignal, sagte er. Gefahr für das Leben der Menschen kann nicht ausgeschlossen werden. Medien und Politiker haben den Mann abserviert.
Richtig. Sobald er hat quasi nur das ausgesagt, was seine Versicherungsdaten wiedergegeben haben und musste dann direkt gehen. Ich erinnere mich noch sehr gut daran.
Er hat die Pflicht erfüllt, die das Robert-Koch-Institut hätte tun müssen.
Ja. Wie lassen sich die unterschiedlichen Chargen erklären und sind sie diese in der Reihe nach weggeimpft worden? Also ist es wirklich so gewesen, dass erst die blaue Charge dran kam, die giftigsten, dann die grüne Charge dran kam und dann die gelbe Charge dran kam?
Ja, das scheint jetzt wohl so zu sein. Das hat sich jetzt herausgestellt. Da gibt es diesen zeitlichen Ablauf. Das sind gewisse Übergänge, die man dort feststellen kann. Und wie gesagt, also die Pfizer-BioNTech durfte weiter experimentieren, weil der Toleranzbereich der einmal der Konzentration und der Mengen der Inhaltsstoffe, aber auch zum Beispiel der Größe der Nanopartikel war entsprechend gewählt. 40 bis 180 Nanometer dürfen die Nanopartikel groß sein. Wissenschaftler in diesem Bereich wissen, das verändert gewaltig die Eigenschaften. Oder dieser Hilfsstoff, der unabdingbare Hilfsstoff, weil er die Wände dieser Nanopartikel ausmacht, dieses Lipid ALC 315, auch nicht unbedenklich. Da durfte nach den EMA-Vorgaben die Menge, die in einer Impfdosis drin ist, auch gerne verdoppelt werden. Also die hatten die Möglichkeit, da Veränderungen vorzunehmen. Ja, das ist der eine Faktor und ich wiederhole nochmal, auch die Entwicklung von der Tabuisierung dieses Themas, was wir alle ganz gewaltig erlebt haben, spielt mit Sicherheit eine sehr große Rolle, sodass man sagen kann, bei den grünen Chargen und wohl erst recht auch noch bei den gelben Chargen könnte ein ganz immenses Underreporting sein, was vielleicht am Anfang noch nicht so gegeben war. Und was wir jetzt natürlich auch nicht wissen, ist, wie groß sind die Unterschiede im Meldeverhalten bei den Dänen zum Beispiel zu uns. Das wissen wir nicht.
Mhm. Verstehe. Nun, wir wollen auch da, um das mal aufzuarbeiten, daran erinnern, dass bereits zum Anfang der Pandemie auf den Demonstrationen der sogenannten Querdenker, der sogenannten Aluhutträger, der Covidioten, der Schwobler und sonstige Denunzierungsbegriffe und Diffamierungsbegriffe, die gewählt wurden, von Anfang an von tödlichen Chargen der Impfstoffe lauthals veröffentlicht und gewarnt wurde und gleichzeitig von den Medien, der Politik, Teilen der Bevölkerung und der Pharmakonzerne als absurde Verschwörungstheorie abgetan wurde. Also ich erinnere mich noch ganz genau daran, das war quasi ganz tief im Rabbit Hole, es gäbe scheinbar tödliche Chargen, die untergemischt werden. Das war absolutes Oberlevel der Verschwörungstheorie. Wie kann es bitte sein, dass ein sehr kleiner Teil kritisch denkender Menschen etwas von Anfang an gesagt hat, was Jahre später dann sich als wahr herauszustellen erscheint?
Also es gab ja eigentlich immer auch zahlreiche Gründe, misstrauisch zu sein. Zuerst hieß es zum Beispiel einmal geimpft und frei. Und dann kam es zu doppelt geimpft gleich vollständig geimpft. Und dann kam der erste Booster und da mussten noch viel mehr Booster kommen. Da hat jeder irgendwie gesehen, dass was faul ist und dass die Behörden selber nicht so genau wissen, wie sie vorgeben zu wissen. Und dass dann eben auch die Behauptungen der Behörden einfach nicht glaubwürdig sind. Vielen Menschen war auch klar, dass die Substanz nicht wirklich wissenschaftlich getestet ist, also nicht nach den Verfahren, die man in den letzten 30 Jahren entwickelt hat, um solche Sachen auszuschließen. Olaf Scholz hat ja selber klar ausgesprochen, dass es ein großes Menschenexperiment sei. Und ich denke, andere Menschen sind auch ins Grübeln gekommen, weil sie an sich und anderen Nebenwirkungen wahrnahmen, ohne dass das irgendwie medial aufgegriffen wurde. Und da ist dann der Abstand zwischen der Lebenswelt der Menschen und der medialen Darstellung doch immer größer geworden.
Ja, ich denke, selten war diese größer, als wir sie heutzutage erleben dürfen. Jetzt gibt es wahrscheinlich eine Frage, die sich viele Leute stellen, die genau in dieser Situation sind. Ich erlebe das ja auch bei mir im Unternehmen. Ich hatte das damals allen meinen Mitarbeitern völlig frei gehalten. Da gab es keinen Druck in irgendeine Richtung. Jeder Mensch, der erwachsen ist, trifft eine eigene Entscheidung über seine Gesundheit. Da sollte weder ein Staat noch ein Pharmakonzern irgendwie darauf eingreifen, der behauptet, er wäre an der Gesundheit der Menschen interessiert. Jeder Mensch muss selber entscheiden, wie er das sieht. Und jetzt werden sich viele Leute sich die Frage stellen, kann man denn selbst, wenn man nun durch BioNTech die Impfung erhalten hat, im Nachhinein feststellen, welche Charge einem denn verabreicht wurde?
Ja, selbstverständlich kann man das, denn die Chargennummer steht im Impfpass. Man bekommt ja da dieses weiße Zettelchen reingeklebt. Und dann hat man durchaus die Möglichkeit, zum Beispiel auf der Seite How Bad is My Batch, die findet man, glaube ich, als howbad-zusammengeschrieben.info, dann nachzusehen, zum Beispiel, wie häufig eine bestimmte Nebenwirkung bei einer bestimmten Charge aufgetreten ist. Das kann interessant für diejenigen sein, die eigene Beobachtungen überprüfen und abgleichen wollen.
Verstehe, das ist eine ganz wichtige Sache. Das blenden wir auch mal unten mit ein. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele Leute wichtig ist, vielleicht selber mal überprüfen zu können, welche Charge sie denn verabreicht bekommen haben. Wie sieht es eigentlich mit den anderen Herstellern aus? AstraZeneca, Johnson & Johnson oder Moderna? Was weiß man von diesen? Beziehungsweise gibt es da ähnliche Hinweise, was die Nebenwirkungen angeht?
Also wir haben die anderen Hersteller nie kontaktiert. Aber aus der Schweiz haben wir erfahren, dass die Situation mit Moderna ähnlich sein soll.
Okay, da gibt es aber noch keine verlässlichen Daten darüber.
Wir haben diesen Dingen nicht nachgespürt, sondern kümmern uns um ein bestimmtes Problem und da fragen wir nach. Und da muss man doch mit den Kräften auch haushalterisch umgehen.
Okay, verstehe. Sollte es da in Zukunft Hinweise geben, sehr gerne jederzeit wieder, dass wir darüber reden und der Sache auch nachgehen. Nun, Sie hatten ja einige Korrespondenzen sowohl mit den Unternehmen, wie Sie jetzt mehrmals gesagt haben, also BioNTech, als auch mit dem Paul-Ehrlich-Institut. Sie haben einerseits Anfragen gestellt und andererseits auf Unschlüssigkeiten hingewiesen. Welche Erfahrungen haben Sie denn während dieser Korrespondenzen gemacht? Ist man auf Ihre Anfragen und Hinweise eingegangen?
BioNTech hat uns nur einmal geantwortet und das auch nicht uns direkt, sondern das war eine Antwort, die in der Berliner Zeitung abgedruckt wurde und eben auch nur deshalb wohl, weil unser Brief auch mit den Fragen in der Berliner Zeitung war. Wir haben dann weitergefragt, die Antwort war nicht überzeugend und auch nicht vollständig, aber da haben wir ansonsten nie wieder etwas von gehört. Das Paul-Ehrlich-Institut antwortet nur, wenn man nach dem Informationsfreiheitsgesetz fragt. Auch da sind die Antworten sehr unvollständig, unbefriedigend. Manches war grotesk falsch. Also man hatte uns als analytische Methode auf wie man bei Zäpfchen Erweichungspunkte messen soll, geantwortet. Also was wirklich völlig daneben ist. Also man würde jemanden, der so falsche Antworten gibt, aus einer Prüfung rauswerfen, weil man hat den Eindruck, der versteht nichts oder der Laden ist so völlig desorganisiert, dass sie nicht mal das beantworten können. Also sowas sieht man ja sofort, dass das nicht irgendwie nicht passen soll. Schließlich haben wir vom Paul-Ehrlich-Institut einen offiziellen Bescheid erhalten, dass man uns keine weiteren Antworten geben will. Da haben wir jetzt geklagt und warten seit einiger Zeit, dass das Gericht zur Verhandlung schreitet.
Warten auf Godot. Okay. Nun, Ihre Ergebnisse und Beobachtungen sind doch eigentlich für jeden investigativen Journalisten in einer freien Presse, die wir in diesem Land haben, ein gefundenes Fressen. Die müssten sich darum reißen. Das sind ja Wahnsinnsenthüllungen. Was sind denn bisher Ihre Rückmeldungen, beziehungsweise welche Fernsehsender und Tageszeitungen sind denn bisher auf Sie zugekommen?
Also es ist mit uns Kontakt aufgenommen worden. Wir sind vom öffentlich-rechtlichen Hörfunk sind wir interviewt worden. Auch eine bekannte Tageszeitung mit einem Videoformat hat mit uns beiden ein entsprechendes, etwa 20-minütiges Interview abgedreht. Ja. Mhm. Ich möchte aber jetzt nicht die Zeitung nennen, denn immer wieder gibt es auch bei diesen Zeitungen mutige Journalisten, die sich etwas trauen, die darüber berichten wollen, werden dann aber von ihren Redaktionen ausgebremst. Aber vielleicht ändert sich das ja allmählich. Ich möchte noch ganz kurz auf ein Thema hinweisen, was auch noch hochinteressant wäre für investigative Journalisten, aber vielleicht auch für gerade für Ihren Kanal. Mich würde sehr interessieren, wie es dazu kam, dass sowohl in Deutschland als auch Österreich 6 bis 8 Impfdosen pro Bürger bestellt worden sind. Warum ist das geschehen und wer bitte ist dafür verantwortlich? Gerade für einen Kanal, wo es um Investitionen, Wirtschaft geht, ja, ist ja diese Frage im Geschäft des Jahrhunderts doch hochinteressant, denke ich mal. Vielleicht finden Sie ja einen Referenten dazu.
Da müssten wir vielleicht eine Direktleitung an Frau Ursula von der Leyen ins Europaparlament bekommen. Ich bin mir sicher, sie könnte da definitiv eine bessere Antwort darauf geben. Ich möchte Ihnen beiden, Herr Professor Matysik und Herr Professor Düker, ganz recht herzlich danken. Ich finde das erstens mal sehr mutig in unserer heutigen Zeit. Und dass man das überhaupt schon so sagen muss, ist an sich sehr befremdlich, denn es sollte keinen Mut bedürfen, als Mediziner und Wissenschaftler einfach nur die eigenen Erkenntnisse publik zu machen. Trotzdem recht herzlichen Dank, wie offen Sie sprechen, das erlebe ich nicht oft. Oftmals ist man zunehmend zurückhaltend und testet erstmal den Wind aus welcher Richtung er weht. Und es ist ganz arg wichtig in unserer Zukunft und in unserer Gegenwart, denn damit gestalten wir ja unsere Zukunft, dass wir weiterhin so mutige Männer haben, mutige Menschen haben wie Sie, die Dinge aussprechen, die heutzutage immer seltener ausgesprochen werden. Dann ganz herzlichen Dank für das Interview.
Ja, danke. Nochmal auch von uns vielen Dank für dieses Gespräch.